Astor Interview Lounge.
Der Star Talk mit Christian und Bettina Aust.
Wie heißt du?
Christian Litter.
Was ist dein Beruf?
Ich bin Regisseur und Drehbuchautor.
Was ist dein aktueller Film?
Momo.
Welchen Film siehst du immer wieder und er wird dir nie langweilig?
Zurück in die Zukunft.
Und warum?
Weil es der perfekte Film ist, den ich schon seit ich Kind bin immer wieder schaue.
Popcorn, süß oder salzig?
Süß.
Mit welcher berühmten Schauspielerin oder welchem berühmten Schauspieler, tot oder lebendig, würdest du gerne einen Tag verbringen?
Harrison Ford.
Und warum?
Harrison Ford ist Indiana Jones und Han Solo. Ich meine, besser geht's nicht.
Wenn du eine Zeitreise auf ein Filmset machen könntest, welches würdest du dir aussuchen?
Zurück in die Zukunft.
Und warum?
Ja, da geht's ja um Zeitreisen und es ist, wie gesagt, mein Lieblingsfilm und da kann man, glaube ich, viel lernen auf dem Set.
Was ist dein Lieblingsfilmzitat?
Straßen, wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen. Das ist aus Zurück in die Zukunft. Ich habe auch andere Filme gesehen, so ist es nicht, aber ja.
Was wissen die meisten Leute nicht über dich?
Ich kann surfen. Habe ich mit meinem Sohn gelernt. Ich schaffe 2 Meter, eher 200, aber ist ja auch egal. Ich habe es trotzdem, habe ich schon mal gemacht.
Wer war dein erster Leinwandschwarm?
Sophie Masso in La Boum die Fete.
Herzlich willkommen in der Astor Interview Lounge. Wir sind Bettina und Christian und wir haben wieder einen spannenden Gast zu uns in die Lounge eingeladen, den Regisseur, Drehbuchautoren und Produzenten Christian Ditter. Hallo Christian.
Hi, freut mich hier zu sein.
Ja, schön, dass du Zeit hast. Wir sitzen ja hier zusammen jetzt in Zürich auf dem 21. Zürich Film Festival. Christian, in wenigen Stunden hat dein neuer Film Momo hier Weltpremiere. Es ist ja die Neuverfilmung des Jugendbuchklassikers von Michael Ende aus dem Jahr 1973. Am 2. Oktober startet dein Film im Kino. Eine Produktion mit internationaler Besetzung, wie zum Beispiel dem britischen Schauspieler Martin Freeman.
Ja, unser Thema ist natürlich heute bei Momo die Zeit. Ja, und wie ist das, Christian? Wie vergeht für dich die Zeit vor und auf so einer großen Premiere? Ist das manchmal Zeitraffer oder eher Zeitlupe? Wie würdest du das beschreiben?
Es ist beides so ein bisschen, also weil insgesamt ist es wie ein Zeitraffer. Die Zeit vergeht viel zu schnell, besonders am Set, besonders am Drehen hat man nie genug Zeit und ist immer die Herausforderung, wie teilt man sie ein? Und dann vor so einer Premiere ist es aber so ein bisschen wie als Kind vor Weihnachten, dass der Tag sich quasi ewig streckt und man denkt die ganze Zeit, wann geht's endlich los? Weil ich will den Film jetzt ja auch zeigen.
Klar, du hast ja lange dran gearbeitet. Ich habe schon gesagt, in wenigen Stunden geht's hier los mit der Weltpremiere in Zürich. Wie aufgeregt bist du denn? Oder bist du so eine coole Socke und sagst, oh, interessiert mich gar nicht?
Ich würde natürlich gerne sagen, ich bin eine coole Socke, aber ich bin in Wirklichkeit total aufgeregt und wir haben ja wirklich auch lange an dem Film gearbeitet und da ist sehr viel Liebe und Mühe reingeflossen von allen und ich bin natürlich gespannt, was das Publikum sagt, aber ich bin auch gespannt, was unsere Schauspieler sagen. Die Alexa, die Momo spielt, hat den Film noch nie gesehen. Meine Schwester ist hier, die mir damals das Buch geschenkt hat, als ich ein Kind war und wegen der ich es überhaupt gelesen habe ursprünglich, bin ich auch total gespannt, was die sagt und ich bin schon eher aufgeregt als cool.
Ach, das legt sich dann.
Das ist ja auch eine spannende Sache. Ne? Genau. Nicht, dass da hier einer von den Schauspielern kommt und sagt, so, was hast du denn da gemacht?
Ja, kommt ja nicht alle Tage vor, Weltpremiere. Christian, wir müssen noch mal kurz sagen, worum es in Momo geht. Momo, das ist ja ein Mädchen, das sich mit den Zeitdieben anlegt und damit am Ende die Welt rettet.
Ja. Also es ist ein klassisches Weltrettungsende dann am Ende eigentlich. Und im Original sind die grauen Herren, also diese Zeitdiebe, sind ja alle Männer und die rauchen die klassischen Zeitzigarren, wie wir uns erinnern. Diesmal sind es eher so eine Art Vaporizer und da sind auch Frauen dabei, ne?
Ja, wir haben die grauen Herren quasi ins Hier und Jetzt geholt und die Hauptüberlegung war gar nicht, ob das jetzt nur Männer oder Frauen sind, sondern wenn jetzt heute Leute in unser Leben treten würden, die uns die Zeit klauen wollen würden, würden die wirklich wie in dem Roman so ganz im Verborgenen agieren oder würden die selbstbewusst auftreten und sagen, gebt uns eure Zeit, weil wir können euch helfen und das ist das, was ihr machen müsst, weil das ist cool, das machen auch alle anderen und wir lösen quasi ein Problem, was ihr noch nicht gar nicht wusstet, dass ihr das habt. Und beim weiteren drüber nachdenken, sind die ja schon längst da in unserem wahren Leben. Und das sind halt nun mal auch Männer und Frauen. Und deswegen haben wir das ein bisschen erweitert und mehr in die Realität geholt.
Ja, wir geben ja auch ganz, die sind ja offensiv und wir geben ja unsere Daten irgendwie auch alle her eigentlich. Ne? Also das wird ja nicht im Geheimen gemacht.
Genau, und unsere Zeit geben wir ja auch her für alles Mögliche, was man eigentlich ja gar nicht so braucht.
Ja, also man kann da, ich glaube, es gibt gar keinen richtig oder falsch, wie man seine Zeit nutzen kann, aber es geht darum, man sollte Spaß daran haben, wie auch immer man sie nutzt. Und im Endeffekt wäre es schön, wenn man danach ein bisschen reicher wäre und nicht ärmer.
Das hoffen wir, dass wir das jetzt nach dem Podcast mit dir sind.
Ich bin ganz fest davon überzeugt.
Ich auch. Christian, du hast gesagt, Momo ist dein bisher persönlichster Film. Du hast dieses Buch immer wieder gelesen in ganz unterschiedlichen Phasen deines Lebens. Was gibt dir denn dieses Buch? Ist das auch so ein bisschen etwas wie ein Lebensratgeber, wenn es um das Thema Zeit geht?
Ja, das ist eine gute Frage. Das Buch Momo hat mir in verschiedenen Phasen meines Lebens verschiedene Dinge gegeben. Als ich es als Kind gelesen habe, war es vor allen Dingen ein großes Abenteuer und Fantasy-Spektakel. Und da habe ich vor allen Dingen mich mit Momo identifiziert und der Tatsache, dass wenn so ein mittelloses Mädchen einfach durch die Kraft des Zuhörens alles erreichen kann, dann kann ich das auch. Also es war einfach inspirierend für mich und für viele andere Kinder wahrscheinlich auch. Und dann, als ich das als Teenager oder junger Erwachsener, kann ich nicht mehr so genau sagen, wieder gelesen habe, habe ich mich auf einmal mit der Rolle des Gigi, der bei uns Gino heißt, identifiziert, weil der wollte...
Der ist ja dieser Influencer im Film.
Der ist im Film dieser Influencer und der war im Roman ein Geschichtenerzähler, also quasi eine alte Form des Influencers, der ein möglichst großes Publikum erreichen wollte. Und wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich das natürlich auch. Ich bin auch ein Geschichtenerzähler und ich will natürlich auch ein möglichst großes Publikum erreichen. Und natürlich kann man sich auf dem Weg dahin auch verlieren. Und es war dann so ein bisschen eher wie so ein Cautionary Tale, die Geschichte von Gino. Und da habe ich mich auf jeden Fall total mit ihm identifiziert. Und jetzt, wo ich selber erwachsen bin, zumindest jetzt rein äußerlich, innerlich fühle ich mich immer noch sehr kindlich manchmal. Aber
das ist doch schön.
aber ich bin jetzt auch Vater und jetzt, als ich das Buch dann gelesen habe als Vater, habe ich mich wiederum mit den Erwachsenen identifiziert, die auf einmal ihre Zeit herschenken für Dinge, die eigentlich überhaupt gar nicht so wichtig sind in dem Moment und so ein bisschen den Fokus verlieren. Und ich denke da, also die meisten Leute, die ich kenne, inklusive mir auf jeden Fall, also laufen Gefahr, da eine ähnliche Falle zu tappen im wahren Leben. Und deswegen finde ich den Roman so faszinierend, weil der für jede Altersgruppe eine eigene Geschichte bietet. Und das war mir ganz wichtig beim Film, dass man ihn auch als Kind oder auch als Teenager, junger Erwachsener und Erwachsener anschauen kann und sich jeweils wiederfinden kann.
Genau, also du hast das ja nicht nur als Jugendfilm jetzt konzipiert, sondern eigentlich für alle Altersgruppen.
Ja, Momo ist definitiv ein Film für alle Altersgruppen, den man, glaube ich, so wie den Roman als Kind wie ein Fantasy-Abenteuer schauen kann und als Erwachsener aber auch als einen Film schauen kann, der einen natürlich auch zum Lachen und Mitfiebern bringt, aber auch zum Nachdenken und über den man danach noch mit Freunden oder Familie sprechen kann.
Ja, das ist ganz interessant, weil der Film funktioniert tatsächlich auf allen Ebenen, haben wir auch gesagt. Ne? Und was ich eben auch interessant finde, ist dieser moderne Aspekt, den du reingebracht hast, der aber trotzdem immer noch total den Geist von Michael Ende hat. Und das ist ja schwierig, sowas hinzukriegen.
Das war uns natürlich super wichtig, dass wir dem Geist des Romans treu bleiben. Also der Film ist sehr nah dran am Roman, wenn man jetzt mal so die Botschaften, die Inhalte, aber auch die Struktur nimmt. Michael Ende hat den Roman ja ursprünglich mal als Drehbuch geschrieben, bevor es ein Roman wurde. Es war also die Idee ganz ursprünglich war mal, die Geschichte als Film zu machen. Und erst dann, während er es geschrieben hat, ist er drauf gekommen, ich mache da jetzt einen Roman draus. Also von daher hat das schon was sehr Filmisches eingebacken. Und ja.
Ich muss ganz kurz nochmal einfügen, bevor wir weitermachen, weil du gesagt hast, du fühlst dich immer noch so jung. Und ich weiß gar nicht genau, du bist jetzt, glaube ich, 48 oder wie alt bist du?
Ja, ich bin 48, ja.
48. Und du sitzt hier vor uns. Ich finde, du wirkst immer noch wie, ich würde mal so sagen, Bettina, was schätzt du?
Nein, du bist von der Art her ja sehr jugendlich und du sagtest, du hast so wahrscheinlich dein inneres Kind hast du dir irgendwie erhalten.
Also ich fühle mich auf jeden Fall, ich werde immer von meinen Kindern erinnert daran, dass ich 48 bin, aber ich fühle mich auf jeden Fall, ich möchte da gar keine Zahl dranhängen, aber ich fühle mich genauso, wie ich mich vor 20 Jahren auch gefühlt habe und von daher ich...
Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass das was sehr Jungenhaftes
ist. Ja, danke, ich nehme das jetzt mal als Kompliment.
Ja, das sollte es ja auch sein.
Ja, so ist das gemeint. Ja.
Es gibt ja bereits eine Momo-Verfilmung von 1986 und du hattest aber immer den Wunsch, das nochmal zu verfilmen. Warum?
Das ist eine sehr vielschichtige Frage. Ich habe tatsächlich den Wunsch schon gehabt, das zu verfilmen, bevor ich die alte Verfilmung kannte aus den 80er Jahren, weil das Buch mich so angesprochen hat. Ich habe dann natürlich auch als Teenager oder so die Verfilmung gesehen, habe mich natürlich auch wie alle Unsterblichen Radus Buckel verliebt da als Kind und fand das auch einen ganz tollen Film. Aber natürlich hat sich die Welt seit den 80ern, als der erste Film gemacht wurde, weitergedreht und die Lebensrealitäten haben sich ja verändert und die Sehgewohnheiten haben sich verändert. Und in vielerlei Hinsicht hat die Realität die Geschichte eingeholt. Und ich glaube, dass die Geschichte es aber wert ist, einer neuen Generation so zu erzählt zu werden, dass auch die neue Generation sich angesprochen fühlt und sich da auch wiederfinden kann. Und deswegen fand ich es wichtig, den Film zu machen.
Du hast ja nicht nur Regie geführt, du hast auch das Drehbuch geschrieben. Und von dem Drehbuch hast du mehrere Versionen geschrieben. Einige waren näher dran am Roman, andere weiter davon entfernt. Welche Punkte waren dir beim Schreiben des Drehbuchs besonders wichtig von der Version, die wir jetzt auf der Leinwand sehen?
Also beim Drehbuch war immer besonders wichtig, dass wir die Kernszenen des Romans alle drin haben. Und damit meine ich die Szenen, an die ich mich erinnere, an die sich die meisten anderen Fans, ich bin ja auch ein Fan, erinnern. Und dass wir dem Geist des Romans und der Message und dem Feeling, den der Roman insgesamt hat, treu bleiben. Das war das Wichtigste oder die Überschrift, unter der wir das gemacht haben. Und wir haben verschiedene Drehbuchversionen gemacht. Das ist immer auch Schreiben, ist zumindest für mich auch immer ein Findungsprozess, dass man mal ein bisschen mehr in die eine, ein bisschen mehr in die andere Richtung probiert, damit man auch erspüren kann, was sich richtig anfühlt, was oft erst durch den Vergleich entsteht, zumindest jetzt für mich und meinen Prozess.
Das hört sich jetzt sehr emotional an, dass du so eine emotionale Herangehensweise hast da an Schreiben.
Naja, man muss ja, im Endeffekt will man ja einen Film machen, der die Leute im Herzen berührt. Und das kann ja nur kommen dadurch, dass es einen auch selber berührt. Und das ist für mich am Set, ist das als Regisseur vergleichsweise einfach, weil ich drehe eine Szene und ich merke, okay, gehe ich da jetzt mit oder gehe ich da nicht mit? Und wenn ich da mitgehe, dann ist die Chance, dass die Zuschauer später mitgehen, recht hoch. Wenn ich nicht mitgehe, muss ich halt noch was ändern. Und bei einem Drehbuch ist es ein bisschen schwieriger, weil der Prozess langwieriger ist und ich brauche das schon auch, zumindest bei einem Buch dieser Art, dass ich es schreibe, dass ich es dann nochmal liegen lasse, dass ich es dann mit einem bisschen Abstand neu lese und dann erfühle tatsächlich, ob mich das jetzt mitnimmt oder nicht. Und erst dann weiß ich, ja, okay, also zum Beispiel die 20 Seiten funktionieren super, da bin ich total dabei. Bei den anderen Seiten schalte ich vielleicht ein bisschen ab und dann muss ich natürlich aufpassen, dass ich nicht einen Film drehe, wo man dann ein bisschen abschaltet zwischendurch, sondern dann muss ich es halt nochmal umschreiben.
Ja. Weißt du noch, wie viele Versionen du insgesamt geschrieben hast, so ungefähr?
Ja, das waren 14 oder 15 Fassungen insgesamt. Also wir haben wirklich viel geschrieben. Davon waren natürlich bis Drehbeginn oder bis Produktionsbeginn haben wir vielleicht bei Fassung 8 oder 9. Aber dann gibt's Production Rewrites, also die auf die Motive eingehen. Dann bekommt man auf einmal Inspiration durchs Casting und passt dann nochmal was an. Also es ist nicht so, dass das Drehbuch abgeschlossen ist und dann wird nichts mehr geändert, wenn man vorbereitet und dann dreht. Und das hat dann auch nochmal ein paar Versionen gegeben. Also ich habe nicht 15 Versionen geschrieben und dann ging's erst los, sondern es war so ein bisschen parallel auch, ja.
Hört sich aber trotzdem an wie eine ziemliche Frickelarbeit. Ja. Du hast aktuelle technische Entwicklungen eingebaut, haben wir ja schon gesagt, in deinen Film. Als Michael Ende das Buch Anfang der 1970er Jahre geschrieben hat, konnte er das ja noch gar nicht voraussehen, aber eigentlich war er doch im Geiste visionär. Und du hast zum Beispiel jetzt drin Roboter für Kinder oder wie gesagt Influencer. Mit welchen Gefühlen verfolgst du diese Entwicklung auch als Vater, wenn du deine Kinder so beobachtest?
Ui, also ich meine, Roboter oder jetzt mal KI oder Influencer oder was auch immer, die sind natürlich alle inzwischen total im Hier und Jetzt angekommen und es wird auch nicht mehr weggehen. Ich will das auch gar nicht bewerten. Die Frage ist ja immer, wie geht man damit um? Und bereichert es das Leben oder nimmt es einem was weg an Farbe, an Freude, wie auch immer man das nennen mag? Und im Endeffekt, meine Kinder sind jetzt 12 und 13 Jahre alt. Die sind jetzt hoffentlich auf einem Weg, also die hören sich ja, die lassen sich ja nicht mehr so viel von uns sagen, also noch ein bisschen, aber das wird natürlich immer weniger und wir haben das eher so angegangen insgesamt, das Ganze, wie wir unsere Kinder erziehen, dass wir sie quasi, Freund hat mal gesagt, wir bauen Schiffe, ja, also das ist wie, wir bauen so ein Schiff und statten es aus mit einem Ruder und mit Segeln und vielleicht noch einem Notfallmotor und so weiter. Aber irgendwann, wenn das Schiff zu Wasser gelassen wird, muss es halt alleine segeln können. Und egal, wie das Wind und Wetter sind. Und wir hoffen, dass sie das gut navigiert bekommen. Also wünschen wir natürlich allen Kindern.
Das war jetzt ein schönes Bild, das du da entworfen hast.
Ja, kannte ich auch noch gar nicht.
Nee. Da wir jetzt über das Thema Zeit gerade reden, Christian. Es hat 6 Jahre gedauert, bis der Film dann von der ersten Idee bis zur Realisierung. Warum hat das so lange gedauert? Das ist ja doch ein langer Prozess.
Naja, wir haben uns, also es hat 6 Jahre gedauert von dem Moment, wo wir die Rechte bekommen haben, von den Michael Ende-Erben, dass wir dann einen Film machen dürfen, bis jetzt, wo der Film Premiere hat, heute. Und viel Zeit davon war tatsächlich die Drehbuchentwicklung. Da haben wir uns auch viel Zeit genommen. Das war auch so geplant, weil wir eben auch uns den Luxus geben wollten, es auch mal liegen zu lassen, mit einem frischen Blick drauf zu schauen. Da waren auch die Erben von Michael Ende sehr eng eingebunden, haben auch Feedback gegeben. Da haben wir auch mit denen einen kontinuierlichen Dialog gehabt.
War das jetzt wichtig, dass die Erben da ihr Okay geben?
Ja, ich fand das schon sehr wichtig, weil das ist ja so ein Literaturklassiker und es ist ja auch durchaus bekannt, dass die Erben zum Beispiel mit der Verfilmung der unendlichen Geschichte damals, also nicht die Erben, sondern Michael Ende selber, unglücklich war. Und da wollten wir natürlich nicht in so eine Situation geraten, dass wir da irgendwie dem Geist nicht treu bleiben. Und da waren die einfach super Berater. Ich weiß gar nicht, okay geben würde ich es gar nicht nennen. Es waren eher ein Dialog, ein Austauschpartner, mit dem wir uns einfach abgestimmt haben. Und die haben jetzt auch nicht jede Version gelesen oder so, ne? Aber die standen immer bereit, um Fragen zu beantworten oder mal irgendwie auf was drauf zu schauen.
Was war das denn, wenn du so eine Frage oder zweimal nennen könntest, die ihr dargestellt habt?
Ja, das war zum Beispiel ganz am Anfang in den allerersten Fassungen sehr konkret. Also wir hatten verschiedene Anfänge von dem Film, von dem Drehbuch. Und es gab verschiedene Szenarien, wo kommt Momo her, dass man wie so eine Origin-Story sozusagen, also einfach nur die ersten 10 Minuten, dass man irgendwie was macht, wie die da überhaupt ankommt in der Stadt. Weil natürlich ist Momo im Roman eine sehr passive Heldin und ein Film folgt ja ein bisschen anderen Gesetzmäßigkeiten, dass man eigentlich versucht, die Zuschauer erstmal nah an die Figur ranzubringen, dadurch, dass sie was gemeinsam mit der Figur erleben, was einen mitfiebern lässt oder Empathie haben lässt mit der Figur. Und das ist im Roman aber ganz anders. Der Roman fängt aus Sicht der Bewohner des Ortes an, die dann Momo entdecken und Momo verändert das Leben aller anderen. Also es ist eine sehr passive Heldin und wir hatten zwischendurch überlegt, ob wir quasi ihr eine Backstory geben, um den Zuschauer halt nah an sich ranzurücken am Anfang. Und es war aber, und das war zum Beispiel ein wichtiger Input von den Erben, es war Michael Ende ganz wichtig, dass eben nicht erklärt wird, wo sie herkommt, dass sich da jeder seinen eigenen Reim drauf machen kann. Und das steht ja so nicht im Text drin, das steht ja so nicht im Roman. Deswegen war das wichtig, das zum Beispiel zu hören, weil sowas haben wir dann an Bord genommen generell und gesagt, okay, es ist gut zu wissen, dass das der Grund ist, warum Michael Ende es damals so geschrieben hat, weil dann können wir das ehren und dann können wir das quasi genauso machen und da eine Übersetzung für finden.
Ja, Momo könnte ja alles Mögliche sein. Die könnte ja auch gar kein Mensch sein vielleicht, sondern ein Engel oder irgendwie sowas.
Absolut. Das war auch das, was Michael Ende gesagt hat, dass diese Interpretation zum Beispiel, dass sie einfach ein Engel ist, der vom Himmel geschickt wird, dass die offen sein soll, sodass jeder, je nachdem, was der religiöse Background von Zuschauern ist oder woran die glauben oder was sie auch glauben wollen, dass da jeder seine eigene Interpretation haben kann.
Bist du eigentlich ein geduldiger Mensch? Weil wenn man 6 Jahre wartet, wenn man die Rechte hat und dann möchte man doch eigentlich gleich loslegen, oder?
Es kommt immer drauf an, wie man fragt. Ich würde natürlich von mir sagen, ich bin total geduldig. Ich glaube, andere hätten da vielleicht eine andere Einschätzung.
Also einfach ein Perspektivwechsel da, ne? Wie man gerade fragt.
Ja, absolut, absolut. Nein, manchmal brauchen Dinge halt ihre Zeit. Und es ist ja auch nicht so, dass man dann wartet. Ich habe ja auch andere Sachen in der Zwischenzeit gemacht. Also man macht dann, also ich fand den Prozess sehr bereichernd, dass man immer eine Drehbuchfassung machen konnte. Dann habe ich zwischendurch was anderes gemacht und bin dann nochmal frisch zurückgekommen, konnte mit neuen Blick an die Sachen rangehen. Das war schon gut. Den Luxus hat man ja auch nicht immer. Das ist ja auch der Luxus der Zeit, um den es ja auch im Roman geht. Und das haben wir von Anfang an uns so verabredet, die Produktion und die Erben und ich, dass wir uns die Zeit nehmen, die es braucht.
Ganz im Sinne von Michael Ende, Luxus der Zeit, du sagst es. Im Buch als auch im Film ist das Mädchen Momo ja die zentrale Figur. Ich habe das nochmal nachgeguckt. Im Buch hat sie ja pechschwarze Haare und dunkle Augen und jetzt im Film rote Locken und blaue Augen. Was war euch da beim Casting wichtig? Also das ging ja da nicht um äußere Ähnlichkeit.
Vielleicht um emotionale Ähnlichkeit.
Ja, das kam hier sehr, also mir kam das sehr stimmig vor.
Ja, also wir haben das Casting tatsächlich, wir haben uns komplett frei gemacht von Äußerlichkeiten und haben in alle Richtungen geschaut. Und was uns nur wichtig war, ist, dass wir ein Mädchen finden, wo man das Gefühl hat, da passiert einem mit einem was mit einem, wenn die einem zuhört. Also die einfach eine wahnsinnige Präsenz hat, die eine große Offenheit hat, die eine große Ruhe und Intelligenz ausstrahlt und alles andere war erstmal zweitrangig, ja. Und wie gesagt, ob die Haare jetzt rot oder schwarz sind, das ändert an der Geschichte ja nichts. Und natürlich hat jeder beim Lesen des Romans eine gewisse Vorstellung, ist ja klar, aber der Film ist ja auch ein eigenes Werk, was neben dem Roman steht und nicht den Roman ablöst oder sowas. Deswegen haben wir uns da die Freiheit genommen.
Aber das sind ja die Voraussetzungen, die du hier gerade aufgezählt hast, die die Hauptdarstellerin haben sollte. Das ist ja gar nicht so einfach. Wie habt ihr sie gefunden?
Wir haben tatsächlich hunderte von Schauspielerinnen gecastet und die Alexa, die es geworden ist, die war beim allerersten Schwung dabei, die hat ein Self-Tape geschickt, also so ein mit dem Handy aufgenommenes Video, wo sie eine Szene vorliest, die wir quasi allen zur Verfügung gestellt haben. Und als die Produzentin, eine der Produzentinnen, die Amara und ich das angeschaut haben, hatten wir sofort das Gefühl, das ist sie, weil sie so, also es war wirklich magnetisch, also es war wirklich unbeschreiblich. Und es war mit einer ganz, ich glaube, sie hat es aus dem Urlaub aufgenommen, mit einer ganz miesen Qualität, wirklich, also ganz schrabbeliges Video, aber es hatte sowas, es hatte so, also man konnte nicht weggucken. Und dann haben wir aber auch, haben wir gesagt, ja, sind ja rote Haare und so. Und dann haben wir tatsächlich auch noch lange weitergesucht, aber die Alexa immer im Hinterkopf behalten. Dann haben wir verschiedene Runden gemacht und Chemie- und Konstellationscastings mit verschiedenen Genos und so weiter. Und sie hat sich Runde für Runde für Runde immer wieder durchgesetzt. Und dann ist es am Ende auch geblieben, kann man fast sagen. Also, nicht geworden, sondern geblieben. Ja.
Also eines der ersten Videos, das du gesehen hast, war sie. Und ja, sie ist es geworden. Ja. Das ist ja auch eine schöne Geschichte.
Ja, und die Geschichte ist auch, Leute, wenn ihr das Gefühl habt, ich muss jetzt mein Video fürs Casting einschicken, das kann klappen, ne? Macht es doch einfach mal für den nächsten
Film. Kann perfekte Qualität haben.
Ja, genau. Wenn ihr magisch seid, dann funktioniert das auch zu Hause in der Küche oder so, ne? Was wünschst du dir? Das ist ja immer so eine Frage. Also was ist die Botschaft des Films? Das ist ja immer so eine blöde Frage. Aber trotzdem, was wünschst du dir, Christian, was die Zuschauerinnen und Zuschauer aus dem Film mitnehmen nach Hause?
Also ich würde mir wünschen, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer nach dem Film vielleicht etwas bewusster über ihre Zeit nachdenken und sie so nutzen, dass sie ihnen Freude bereitet.
Das ist doch schön.
Finde ich auch. Ich bin dabei. Ich mache mit.
Ich auch. Christian, da wir über Zeit reden, über Zeitdiebe, was ist denn in deinem Leben der größte Zeitdieb? Was frisst da am meisten von deiner kostbaren Zeit?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, ich habe wahrscheinlich dieselben Zeitdiebe, die alle anderen auch haben. Fängt natürlich an bei den Zeitdieben in der Hosentasche, ne? Handy und alles, was da drauf ist. Und auch Steuererklärung oder so ein Kram.
Das böse Wort.
Nein, es ist natürlich, gibt es da viel. Es gibt aber auch Zeitdiebe, die Spaß machen. Ne? Also wenn ich jetzt mit meinem Sohn eine Runde PlayStation spiele, kann man natürlich objektiv sagen, zur Zeitverschwendung, aber andererseits kann man auch sagen, macht er halt auch Spaß und in dem Moment ist es ja schon wieder wertvoll genutzte Zeit.
Also genau, ihr macht das ja zusammen da.
Absolut, absolut. Und deswegen kann man das gar nicht so, kann man da gar nicht das so spezifizieren, aber ich finde immer, wenn die Zeit hinterher weg ist und man hat keinen Mehrwert daraus geschaffen und keine Freude damit oder Nachdenken oder was auch immer, irgendeine Emotion damit erreicht, sondern was meine Kinder Brain Rot nennen würden, das habe ich das Gefühl, sind die wahren Zeitdiebe.
Was zockt ihr denn so, wenn ihr zusammen PlayStation spielt?
Fortnite ist natürlich, ist mein Sohn groß drin. Ich bin ganz schlecht, aber ich mache trotzdem manchmal mit. Das ist eigentlich das Einzige. Früher war es immer noch Nintendo, so Mario Kart und sowas, aber ja.
Das waren dann deine Skills, aber die sind nicht mehr gefragt, ne?
Ja, ich war super in Super Galaxy Quest und sowas noch auf der Wii, das konnte ich richtig gut, aber inzwischen
wird es langsam eng, ne?
Inzwischen lässt er mich einfach mal aus Gnade mitspielen, ja.
Sehr niedlich. Christian, wie genießt du denn den Augenblick? Darum geht es ja auch im Buch und im Film, einfach den Moment zu leben.
Ich genieße heute die Premiere oder generell?
Also so generell, wie du den Augenblick genießt.
Generell genieße ich den Augenblick, indem ich mir so oft ich kann einen Schritt zurück mache und von außen anschaue, wo ich gerade bin und mit wem ich da gerade bin. Und ich genieße wirklich die Zeit mit Familie und mit Freunden. Und wir haben viel Glück im Leben gehabt, also wir, meine ich jetzt meine Familie und ich, weil wir wirklich tolle Freundschaften und eine enge Familie haben. Mit vielen schönen Momenten. Wir hatten auch schon viel Schicksalsschläge im Leben, die aber auch wenn man sie gemeinsam meistert, dann auch eher wieder zusammenschweißen. Und das ist für mich alles, das gehört alles dazu, die Höhen und die Tiefen, um den Moment bewusst wahrzunehmen und das Leben zu spüren. Klingt jetzt esoterisch, aber...
Nein, das finde ich... So esoterisch finde ich das gar nicht. Also es klingt sehr praxisbezogen auf jeden Fall.
Ich meine, jetzt im Moment, wir reden ja hier sehr intensiv. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Moment.
Ja, wir genießen ja auch den Augenblick in diesem Moment. Momo ist ja natürlich nicht deine erste internationale Produktion. Du hast dir als einer der wenigen deutschen Regisseure auch in den USA und in Großbritannien einen Namen gemacht mit Filmen wie Love, Rosie, Für immer vielleicht oder How to be Single. Du hast mit zum Beispiel Dakota Johnson, Rebel Wilson, Lily Collins oder Sam Claflin gearbeitet. Wie ist es dir gelungen, als deutscher Regisseur dich für solche Projekte zu empfehlen und dann am Ende auch durchzusetzen?
Ui, also ich war, glaube ich, also ich hatte natürlich auch viel Glück und war oft zur rechten Zeit am rechten Ort und habe dann aber auch Chancen, die sich aufgetan haben, nicht vorbeiziehen lassen, sondern habe sie festgehalten sozusagen.
Wie hast du das gemacht?
Ja, es ist natürlich, also ich, es ist schwierig, das jetzt so mit einer einfachen Antwort zu sagen, aber ich verstehe mich sehr gut insgesamt mit Schauspielern. Ich glaube, ich bin ein recht partnerschaftlicher Mensch am Set, was Crews betrifft, aber auch was Schauspieler betrifft und lade die Schauspieler, ob das jetzt Leute sind, von denen man noch nie gehört hat oder große Stars, dazu ein, gemeinsam auf eine Reise zu gehen und habe auch eine Vorstellung, was am Ende der Reise steht und das erzähle ich ihnen. Also ich erzähle ihnen quasi, wie der Film sich anfühlen wird, wie er aussehen wird, wie man da gemeinsam hinkommt und im Endeffekt ist das immer eine gewisse Form von Überzeugungsarbeit. Und
dann bist du sehr überzeugend.
Ja, also zumindest bei Schauspielern.
Ja, aber das also ist ja schon mal...
Wenn ich Schauspieler wäre, ja. Ich wäre überzeugt.
Ja, ich glaube schon, dass du das so gut präsentieren kannst, deine Vision auch.
Ja, und dass du, glaube ich, eine gewisse Leidenschaft auch schon mitbringst, die mitreißend ist vielleicht. Ne?
Ja, absolut. Also ich liebe meinen Beruf über alles und ich liebe Filme über alles. Und ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Das ist natürlich ein großes Glück, dass man das darf. Und
da muss man auch nie wieder arbeiten, wenn man sein Hobby zum Beruf macht.
Also wir hatten den Film schon erwähnt, How to be Single. Wie war das da am ersten Drehtag dann, als du ans Set kamst mit Dakota Johnson und Rebel Wilson? Du musst ja dann Regieanweisungen geben, dich hinstellen und sagen, so das und das hätte ich jetzt gern. Warst du da aufgeregt oder hast das einfach so weggesteckt und gesagt, das läuft schon?
Also woran ich mich am meisten erinnern kann vom ersten Drehtag von How to be Single, wir haben das in New York gedreht und ich habe dann in Manhattan haben wir gedreht und ich habe auch in Manhattan gewohnt und so, ich weiß nicht, 10 Blocks weg vom Drehort und habe dann gesagt, ich laufe zum Set, ne? Weil es dauert ja länger mit dem Auto da in Rush Hour zu fahren, als zu laufen. Bin ich gelaufen und wie gesagt, es war ungefähr 10 Blocks weg und nach 2 Blocks standen auf einmal so Trailer da, ne? So Wohnwagen, Kostümwagen und so weiter. Habe ich gedacht, oh, ist ja noch ein Set. Und dann bin ich weitergelaufen und dann kam immer noch ein LKW und noch ein Wohnwagen. Noch ein Wohnwagen, noch ein Catering, noch ein Kostümmobil, noch ein Ding. 8 Blocks lang, bis ich dann gemerkt habe, oh, das ist ja mein Film. Ja. Okay. Und da war ich dann schon mal kurz beeindruckt, muss ich sagen. Also das ist ganz anders als in Deutschland. Und dann, ich meine, die Arbeit am Set ist immer dieselbe. Ich bin da auch nicht sonderlich nervös. Also natürlich so ein bisschen Lampenfieber hab ich auch. Aber im Endeffekt kommt man hin, man probt die Szene und man guckt, was gut funktioniert, wo man lacht, gerade bei einer Komödie, was vielleicht noch nicht so gut funktioniert. Und dann fängt man an, drüber zu reden und sagt halt, probierst du mal so, probier doch mal hier. Ich sage ja nicht den Schauspielern, also ich würde niemandem, keinen Schauspieler sagen, das war jetzt falsch oder das musst du besser machen oder sowas, sondern ich sage immer, hey, das hat mir super gefallen, lass doch mal hier probieren, wenn man noch die Kurve nimmt oder so. Und das ist für mich wie Puzzeln und das macht mir Spaß. Und deswegen habe ich da auch keine Angst vor oder sowas.
Finde ich, also du sagst ja nicht, das war falsch. Das hört sich ganz interessant an. Du wärst, glaube ich, auch ein guter Lehrer geworden.
weiß ich nicht so genau. Aber es gibt ja, wenn man so eine kreative Arbeit macht, es gibt ja kein richtig oder falsch. Also es gibt ja einfach, man kann ja sagen, okay, das überträgt sich jetzt oder das überträgt sich nicht. Aber für die Schauspielerin ist ja in dem Moment die müssen ja auch versuchen zu performen auf eine Art und Weise, dass sich die Emotionen auslesen lassen von den Zuschauern und in erster Instanz von mir. Also ich muss das ja beurteilen und ich muss natürlich dann sehr ehrlich sein im Sinne von, also dass die als Schauspielerinnen auch das Vertrauen haben, okay, wenn der mir jetzt sagt, okay, das war's jetzt, dann war's das auch, dann kann ich mich da auch drauf verlassen. Und dazu gehört eben auch, dass man vorher halt, wenn es das noch nicht ganz war, gemeinsam experimentiert. Schauspielerei kommt ja von Spielen. Und für mich ist es wie ein Spiel. Man spielt halt, bis man den Weg irgendwie gefunden hat.
Man spielt sich durch bis zum Ziel. Und dann schießt man das Tor. Also das Emotionale vielleicht.
Das hört sich gut an. Ja.
Wie fing das eigentlich an mit deiner Begeisterung für den Film? Also warst du einer von diesen Regisseuren, der schon als Kind überall mit der Kamera rumlief und auf Familienfesten vielleicht gefilmt hat oder mit seinen Freunden im Hinterhof irgendwas inszeniert hat?
Ja, ich war einer von denen. Ich habe natürlich schon immer gerne, wie eigentlich alle Kinder, ne, Fernsehen und Filme und sowas geschaut. Und bei mir gab es so zwei Sachen, die jetzt in der Rückschau, glaube ich, dazu geführt haben. Nämlich erstens, dass meine Eltern waren recht streng, was Fernsehen betrifft. Aber dann in den Ferien gab es ja immer den ZDF, war das, glaube ich, Wunschfilm, ne? Wo man immer wählen konnte, wenn man das eine oder andere über Telefon. Und dann ging der um 20.15 Uhr los und ging bis 21.45 Uhr. Und ich musste aber immer um 21.30 Uhr musste Schluss sein. Und da gab es dann auch wenig Gnade. Und dann habe ich quasi nie die letzte Viertelstunde von den Filmen gesehen. Und meine Eltern haben mir gesagt, ja, was weißt du ja vorher? Du kannst ja dich dafür entscheiden oder dagegen, das zu schauen. So, dass ich dann quasi immer im Bett schon drüber nachgedacht habe, okay, wie könnte der Film jetzt weitergehen? Da war ich dann, das war Grundschulalter oder sowas, ne? Oder, ich weiß nicht, vielleicht 10, 11 oder sowas. Und dann habe ich ewig versucht, meine Eltern zu überreden, eine Videokamera zu kaufen. Als ich dann 12 war, haben sie es tatsächlich auch gemacht. Und seitdem war das Ding dann nur bei mir. Und ich habe dann auch mit Freunden so Kurzfilme und sowas gemacht. Und dann irgendwann in der Schule bin ich in die Video AG. Und dann wurde das ernster. Dann habe ich so Musikvideos gemacht für die Band, für die Schulband. Das waren quasi die coolen Jungs. Und mein Ticket dabei zu sein, war quasi, dass ich dann irgendwie die so begleitet habe. Und bei Konzerten und so mit der Kamera auf der Bühne hinter ihnen hergetanzt bin und so. Und dann hab ich meinen ersten Kurzfilmwettbewerb gewonnen mit 16. Und das war dann quasi so, wo ich so gedacht habe, okay, hoppla, das ist ja, das gefällt auch anderen Leuten, was ich hier mache. Und nicht nur jetzt irgendwie der Band, die es natürlich gefällt, wenn sie sich selber sehen. So.
Aber war da für dich klar dann mit 16, dass du das mal als Beruf machen möchtest?
Nein, überhaupt nicht. Ich komme aus Gütersloh ursprünglich und da leben nicht so viele Regisseure sozusagen. Und das war für mich, für mich waren Regisseure immer nur Hollywood. Ne? Also ich hatte das überhaupt gar nicht auf dem Schirm, dass es eine deutsche Filmwirtschaft gibt, das war mir vielleicht irgendwie bewusst, aber die Filme habe ich nicht geschaut. Die wurden auch gar nicht gespielt bei dem Gütersloh im Kino. Und das war, ich habe nie gesagt, so, das werde ich jetzt vom Beruf her. Aber in dem Moment, wo ich dieses Festival gewonnen hatte, da gab es so eine Preisverleihung, die war damals in München, das war ein bundesweites Festival. Und da habe ich den Nikolai Caro kennengelernt. Das war ein Werbefilmregisseur. Der hat damals so die größten deutschen Werbungen gemacht. Und der hat mir den Preis überreicht. Und mit dem habe ich mich dann ein bisschen unterhalten. Das war quasi der erste deutsche Regisseur, den ich überhaupt kennengelernt habe. Und der hat mir erzählt, dass er in München in der Filmhochschule war. Und das war so der Ausgangspunkt, wo ich so gedacht habe, Filmhochschule. Das wusste ich bis dahin gar nicht, dass es das gibt. Und da bin ich dann zurückgefahren und habe meinen Eltern gesagt, ich will da gerne an die Filmhochschule.
Mhm. Worum ging es denn so? Eine Story mal so aus deinen allerersten Kinderfilmen mit Freunden, also als du ganz am Anfang gedreht hast.
Ja, da gab es ganz viele verrückte Geschichten. Es war einmal, wurde ein Liebesbrief geschrieben und der ist aber aus dem Zug rausgefallen. Deswegen kam der nicht an und den hat dann ein Hund gefunden und so weiter. Und das war so eine...
Ja, bei Tieren gearbeitet.
Unsere Nachbarn hatten einen Hund. Ich habe halt genommen, was man kriegen kann. Ne? Wir hatten einen Hund, wir hatten Kinder, wir hatten irgendwie einen Briefkasten und so. Und das habe ich gemacht und dann habe ich irgendwie so eine Comedy gemacht, wo jemand einfach auf Toilette gegangen ist und das Klopapier war alle und so. Also weißt du, was man halt so macht.
Als echte Dramen, ja. Ne?
Nein, aber sehr emotional. Und du hast keine Horrorgeschichten verfilmt.
Nein, bis jetzt habe ich noch keinen Horror gemacht. Nee, das hat mich noch nicht so
gereizt. Noch, ne?
Als Kind schon nicht. Du bist sehr vielseitig, Christian. Du hast Serien wie Türkisch für Anfänger oder Doctor's Diary gemacht. Mit Türkisch für Anfänger begann ja auch die Karriere von Ilias Mbarek. Mhm.
Also du hast ihn praktisch entdeckt oder?
Nein, ich hab den Elias nicht entdeckt, den hat der Bora, würde ich sagen, entdeckt. Bora ist der Autor, Bora Daktikin ist der Autor von Türkisch für Anfänger und auch Dr. Style übrigens. Ich habe eine Sache vorgemacht, Schulmädchen für RTL. Und da habe ich den Bora auch kennengelernt. Das hat er geschrieben und ich hab inszeniert in Semesterferien. Da war er noch Student, ich war noch Student. Aber ich war da am Anfang dabei, das kann ich schon sagen. Aber genau.
Wenn du hast ja auch noch Biohackers oder Biohackers, je nachdem, wie man sagt, mitentwickelt und inszeniert. Und dann waren da die Vorstadt-Krokodile-Trilogie natürlich. Der Wiki-Film, auch ganz wichtig. Und was, habe ich mich gefragt, was steht für dich bei diesen ganz unterschiedlichen Projekten? Ja, trotzdem immer im Mittelpunkt. Also was ist der rote Faden? Was haben diese Projekte alle gemeinsam?
Na, bei mir ist es immer wichtig, dass ich einen Film mache oder eine Serie mache, die ich selber gerne schauen würde. Und das ist eigentlich so der einzige Leitfaden für mich, dass ich denke mir wirklich, okay, was will ich gerne sehen oder um den Haken zum Momo zurückzuschlagen, wo würde ich jetzt gerne Zeit mit verbringen, im Kino oder im Fernsehen? Und dann ist mir immer sehr wichtig, dass die Geschichten emotional ehrlich sind. Also dass im Zentrum eine Figur steht, der man glaubt und die ein Problem hat, sei das in einer Liebesgeschichte oder in sowas wie Biohackers, was ja irgendwie Science-Fiction-artig ist, die ein Problem hat, was größer ist als sie selber und dem sie sich stellen muss.
Als Zuschauerin würde ich jetzt sagen, das sind Themen, die mich immer emotional berühren.
Auf jeden Fall. Christian, wir warten jetzt gewissermaßen auf deinen ersten Horrorfilm.
Ja.
Damit du die Genres dann doch irgendwann alle abgedeckt hast.
Ne? Bin ich auch offen für. Habe ich tatsächlich noch nichts gelesen bisher oder hatte ich auch noch keine Idee zu, ehrlich gesagt, wo ich jetzt so sage, okay, das wäre jetzt was Neues, was man noch nicht gesehen hat in dem Genre. Heißt nicht, dass es das nicht gibt, aber die Wege haben sich noch nicht gekreuzt.
Du hast ja heute Abend Weltpremiere. Das Projekt Momo ist abgeschlossen. Hast du denn schon Neues, an dem du dann arbeiten wirst?
Ja, ich habe tatsächlich bis letzte Woche noch an Momo gearbeitet. Aber ich habe auch schon wieder was, an dem ich jetzt arbeite, kann ich jetzt leider nicht sagen. Aber ich habe immer so eine gewisse Vorausschau so auf die nächsten zwei bis drei Jahre. Was nicht in Stein gemeißelt ist, aber so eine Idee, wo es hingehen kann.
National oder international?
Beides. Ich mache jetzt gerade was Nationales und nächstes Jahr was Internationales.
Wir versuchen hier noch so ein paar Infos aus dir rauszukitzeln. Aber
also treffen wir uns nochmal.
Momo läuft ab 2. Oktober im Kino. Wir hatten große Freude daran. Also vielen Dank für diesen Film und danke, dass du uns heute in der Astor Film Lounge besucht hast, Christian.
Ja, vielen Dank euch für eure Zeit.